SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Guten Abend. Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperren, das Ende des öffentlichen Lebens, das Coronavirus stürzt ganze Gesellschaften in einen Ausnahmezustand. Zwar wirken die Zahlen in Deutschland aus, das muss man schon sagen, Laiensicht nicht so dramatisch, wie von manchen Experten vorhergesagt. Der aktuelle Stand laut Johns Hopkins University liegt bei etwa 35.000 Infizierten. Aber das Robert-Koch-Institut sieht unser Land erst am Anfang der Epidemie. Panisch sollte man deswegen nicht reagieren, aber äußerst vorsichtig. Und deshalb machen auch viele bekannte Persönlichkeiten ihre Erkrankung öffentlich, um dafür zu sensibilisieren, dass es eben jeden treffen kann. Grünen Politiker Cem Özdemir zum Beispiel, den wir zu Hause erreichen, sozusagen am Krankenbett. Hallo, Herr Özdemir.
Hallo, Herr Elsässer.
Herr Özdemir, wirklich ernst gemeinte Frage. Wie geht es Ihnen denn jetzt?
Ach, soweit ganz gut. Ich habe die Symptome, denke ich, hinter mich gebracht. Aber ich habe natürlich jetzt genauso die Probleme, die alle irgendwie im Land gerade haben, die zu Hause sind, zwei schulpflichtige Kinder haben und versuchen, den Betrieb zu Hause aufrechtzuerhalten. Also gucken, dass man die Kinder dazu bringt, dass sie die Zeit vernünftig nutzen, dass man was für die Schule macht. Und dann hat man natürlich selber auch einiges zu tun und dabei noch irgendwie gucken, dass man fit bleibt.
Sie sind Jahrgang 1965 und manche Mediziner zählen Menschen über 50 schon zur Gruppe, bei der die Krankheit schwerwiegender verlaufen kann. Wie besorgt waren Sie denn, als Sie die Diagnose dann wussten?
Ach, es ging eigentlich. Ich hatte die Symptome. Am Anfang konnte ich aber noch nicht getestet werden, weil ich eben zu dem Stand, die Symptome wurden nicht Corona zugeordnet. Sie waren am Anfang atypisch. Und dann, als allerdings klar war, dass ich auch jemanden getroffen habe, der Corona-positiv getestet wurde, sogar mehrere, bekam ich den Test. Und irgendwie habe ich dann gedacht, naja gut, viele werden wahrscheinlich irgendwann mal betroffen sein von Corona, Augen zu und durch. Wenn ich positiv getestet bin, umso früher bin ich dann vielleicht geheilt und kann mich dann wieder nützlich machen, kann Blut spenden, kann sonst wie irgendwie mich einbringen, um mit anzupacken und zu helfen, dass es uns allen besser geht und dass wir möglichst schnell aus dieser Krisensituation rauskommen. Insofern habe ich es ganz gut gepackt und dann war ich auch irgendwann mal damit beschäftigt, alle zu trösten, die mich trösten wollten und selber 1000 Fragen hatten. Insofern blieb mir da jetzt gar nicht so viel übrig, mich mit mir selbst zu beschäftigen.
Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man an Corona erkrankt ist? Darüber sprechen wir unter anderem heute mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir. Herr Özdemir, Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben sich dann testen lassen, weil Sie wussten, dass Sie Kontakt hatten mit einer Person, die auch an Corona erkrankt ist. Aber wann hatten Sie gedacht, ach, das könnte ich jetzt auch haben? Also was waren da so die Symptome? Kratzt das im Hals oder so?
Erst die Symptome, das war bei mir mehr Magen-Darm vor allem, und aber relativ schnell durch und war dann erstmal zu Hause, weil das ja auch ansteckend sein kann und auch um mich zu erholen. Und dann, als dann die ersten Berichte kamen mit Leuten, die ich getroffen habe, die auf Corona positiv getestet wurden, habe ich die Ärztin kontaktiert und dann eben, sobald ich mein Testergebnis hatte, war klar, häusliche Quarantäne ab dem Zeitpunkt 2 Wochen, und in der bin ich jetzt mit der ganzen Familie und habe mich darauf eingerichtet.
Wie lange haben Sie dann noch?
Also je nachdem, wie man rechnet, wenn man den Zeitpunkt der mutmaßlichen Ansteckung rechnet, wäre ich jetzt eigentlich schon draußen, aber wir nehmen natürlich trotzdem den Zeitpunkt der Feststellung, das wäre dann noch bis Mittwoch nächste Woche.
Wie funktioniert so? Und ich höre ja immer nur, es wird getestet. Wie funktioniert so ein Test eigentlich? Wo haben Sie den dann machen lassen?
Der ist ganz harmlos, der Test. Da wird eine Probe aus dem Mund entnommen und das wird eben in so ein Art Reagenzglas, und dann erfährt man das Resultat. Und ich meine, für unser einer, Sie haben mich ja dankenswerterweise auch schon in die Risikogruppe gezählt, aber ich tue jetzt mal so, als ob ich zu der eher nicht gehöre. Aber die Hauptsorge ist natürlich meine Mutter zum Beispiel, die ist 1933 geboren, ist jetzt gerade in Bad Urach. Ich kann sie nicht besuchen, sie ist völlig allein. Gott sei Dank hat sie tolle Nachbarn, die fragen nach ihr, ob sie was einkaufen sollen für sie, ein bisschen nach ihr schauen. Aber da sieht man nochmal die Welt mit anderen Augen auf einmal, wenn so ganz normale Dinge, die wir für selbstverständlich halten, dass man sich schnell mal von A nach B bewegt, dass man jemanden sieht, anfasst, umarmt, küsst, dass das alles nicht mehr geht auf einmal. Das sind schon wirklich krasse Eingriffe ins Alltagsleben oder ein Problem, mit dem ich nie so gerechnet habe. Womit beschäftigen sich eigentlich solche Leute den ganzen Tag? Schauen Sie, meine Mutter, ich habe ihr jetzt gerade ein riesiges Paket mit türkischen Büchern geschickt, weil sie natürlich, Türkisch ist ihre Muttersprache, ihr Deutsch ist jetzt nicht so gut, dass sie Literatur lesen könnte. Jetzt hat sie Bücher, aber ansonsten hat sie halt türkisches Fernsehen. Das ist aber Fernsehen, das aus der Türkei kommt. Das entspricht jetzt nicht unbedingt unseren Ansprüchen, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk passiert. Da ist auch viel Verschwörungstheorien dabei, viel Quatsch dabei, viel Unsinn wird erzählt. Eben Erdogan TV, so ähnlich wie Russia Today von Putin.
Was genau erzählen die zum Beispiel zum Thema Corona, wenn sie sagen Verschwörungstheorien?
Naja, am Anfang
findet das gar nicht statt.
Am Anfang ist das ja alles eine Verschwörung gewesen, die irgendwie Deutschland trifft und halt irgendwie den Westen typischerweise und die türkischen Gene sind geschützt davor, also eben Blödsinn halt, was eben in so autoritären Gesellschaften oft erzählt wird und das wahre Ausmaß verheimlicht. Übrigens lernt man da auch nochmal Dankbarkeit dafür, dass wir in der Demokratie leben können. Schauen Sie die Tatsache, dass die Kanzlerin in Quarantäne ist. Das erfahren wir, weil Deutschland eine Demokratie ist, weil bei uns Transparenz herrscht, weil bei uns Sie als Journalist kritische Nachfragen stellen können, dafür nicht ins Gefängnis kommen. Andere Länder, da können Sie über sowas eben nicht berichten, da kann man nicht nachfragen. Und wenn Sie nachfragen, dann war das letzte Mal, dass Sie gefragt haben in Freiheit.
Ich hoffe, mir fallen noch ein paar kritische Nachfragen ein in dieser Sendung, Herr Özdemir.
Aber ja, das trotzdem, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, da bin ich mir eigentlich sicher.
Aber trotzdem noch mal zurück, auch mal noch mal zum Menschlichen. Ist das auch das große Problem, mit dem jetzt ganz viele konfrontiert sind? Einsamkeit.
Ganz, ganz sicher ist das ein Problem. Und Sie reden ja mit einem gelernten Erzieher und Sozialpädagogen. Da kennt man sich leider auch ein bisschen mit menschlichen Abgründen aus. Viele haben ja gesagt, jetzt werden möglicherweise viele Kinder gezeugt. Das würde mich ja von Herzen freuen. Ich befürchte nur, dass leider auch ein paar andere Sachen passieren werden. Denken Sie an all diejenigen, die in sehr beengten Verhältnissen wohnen. Denken Sie an Leute mit Alkoholmissbrauch, mit Gewalt. Was das für die Kinder heißt, was das für die Frauen heißt. Auch das muss einem wirklich Sorgen bereiten. Deshalb herrscht da jetzt eben nicht nur die Aufgabe, dass man sich um seine Nachbarn kümmert, indem man für die Älteren, für die Kranken einkauft, für die, die in Quarantäne sind, schaut, ob alles okay ist, sondern auch ein bisschen hinhört, ganz bewusst, ob man eben irgendwo tatsächlich die Polizei rufen muss oder die Hilfsdienste informieren muss. Auch das ist jetzt in diesen Tagen ganz besonders gefordert.
Sie sind ja kein Einsiedler, Sie haben Familie und Sie haben in Ihrem Abgeordnetenbüro mehrere Mitarbeiterinnen. Welche Sicherheitsvorkehrungen haben Sie dann?
Die sind allerdings jetzt auch in Quarantäne. Ich verständige mich mit denen ausschließlich über Videokonferenz, einmal am Tag. Wir haben eine feste Uhrzeit, sprechen alles ab, gehen die Anfragen durch, zum Beispiel Ihre Anfrage. Dann guckt man eben, wie das von der Logistik her ist. Und die Themen, die sich der ein oder andere in der Wirtschaft stellt, die stellen Sie uns natürlich auch. Stichwort digitale Infrastruktur.
Sind Sie denn schon wieder richtig gesund?
Also ich fühle mich gesund, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe jetzt nicht noch einen weiteren Test, weil ich denke, die Tests sollten jetzt erstmal vor allem denen vorbehalten sein, die jetzt dringender darauf angewiesen sind. Das gilt übrigens auch für andere Themen, Stichwort Masken. Ich verstehe das nicht, dass jetzt Leute sich da privat mit diesen Masken da eindecken. Ich glaube, da tut es auch ein normaler Schal. Nach allem, was wir wissen, die sind wirklich fürs medizinische Personal vor allem vorgesehen. Also ich bin brav zu Hause in der häuslichen Quarantäne und versuche mich hier nützlich zu machen. Ich habe heute beispielsweise eine Sitzung des Verkehrsausschusses geleitet via Telefon mit unserem Bundesverkehrsminister, mit den Mitgliedern der verschiedenen Fraktionen. Da haben wir den Verkehrsminister gefragt, wie sieht es aus mit der Logistik? Wie sieht es an der deutsch-polnischen Grenze aus? Wie sieht es aus eben mit den Logistikunternehmen? Was ist mit den Lastwagenfahrern und so weiter? Also all die Themen, die eben in unser Ressort fallen, da geht die Arbeit natürlich ganz normal weiter.
Wie Politik in diesen Zeiten funktioniert, wie die politische Arbeit sich verändert, darüber sprechen wir gleich. Aber vorher haben wir den ersten Musikwunsch, den Sie sich ausgesucht haben. Ein Klassiker von der britischen, vielleicht einer der ersten britischen Supergroups von Blind Faith. Ich glaube aus dem Jahr 1969, Can't Find My Way Home, gesungen von Stevie Winwood. Was verbinden Sie mit diesem Lied? Warum haben Sie sich's ausgesucht?
Ich habe mir das ausgesucht, weil ich mit meiner Frau zusammen und manchmal auch mit den Kindern, je nachdem, immer abends einen Film mir immer raussuche und den anschaue. Und ich hatte schon seit einer Weile in meiner Mediathek den Film Beware of Mr. Baker. Und Sie kennen das ja wahrscheinlich auch alle.
Das ist der Schlagzeuger, der Schlagzeuger so von The Cream und später
Ginger Bunchhead. Baker, ein legendärer Schlagzeuger, der zu den wenigen gehörte, die die Genres verbunden haben. Also das ist ein Rockschlagzeuger, davon gibt es mehrere gute oder gab es mehrere gute, aber er ist halt auch einer, der im Jazz bestanden hat. Come down.
Sie hören SWR 2 Tandem. Mein Gast ist heute der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Von ihm stammt auch der gerade gehörte Musikwunsch Can't Find My Way Home von Blind Faith. Wie einige andere Politiker, zum Beispiel Friedrich Merz, hat Cem Özdemir sich kürzlich mit dem neuen Covid-19-Erreger, im Volksmund Corona geheißen, angesteckt. Aber inzwischen ist er wieder auf dem Weg der Besserung. Herr Özdemir, die Zeiten, in denen man Bundestagsabgeordnete die Köpfe zusammenstecken gesehen hat, die sind ja erst einmal vorbei. Was bedeutet der ganze soziale Abstand, den wir jetzt alle einhalten müssen, konkret für die Arbeit des Bundestages? Sie haben ja vorhin schon gesagt, vor der Musik, dass Sie heute eine Ausschusssitzung mal eben telefonisch gemacht haben.
So ist es. Das ist den Bedingungen geschuldet. Das ist klar, das sind außergewöhnliche Bedingungen. Da kann man jetzt nicht einfach Business as usual machen. Das gilt auch für uns als Opposition. Das ist kein Normalzustand. Die gute Nachricht ist, wir haben ein funktionierendes Gemeinwesen. Und dadurch, dass wir ein föderatives Land sind, sind über die Länder auch alle demokratischen Parteien irgendwo mit in der Regierung. In Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann, ein grüner Ministerpräsident, die Grünen in vielen Landesregierungen. In Thüringen haben wir von der Linkspartei Herrn Ramelow als Ministerpräsidenten. Auch die Linkspartei regiert in einigen Bundesländern. Die Große Koalition ist sowieso im Bund vertreten, zum Teil in den Ländern. Und auch die FDP ist in Landesregierungen vertreten. Das heißt, es zwingt uns alle miteinander zusammenzuarbeiten. Die Kanzlerin informiert alle im Bundestag vertretenen Parteien regelmäßig. Und jetzt rücken wir alle zusammen. Und so ähnlich wie das in der Gesellschaft ist, unter Nachbarn, ist es auch in der Politik. Das spricht für unser Land, dass wir handlungsfähig sind. Ich würde die Unwahrheit sagen, wenn ich sagen würde, dass wir alles perfekt im Griff haben. Wir fahren natürlich auf Sicht. Die Erkenntnisse ändern sich ja auch. Und dementsprechend wird man auch weiterhin die Maßnahmen anpassen müssen. Immer auf dem Stand dessen, was wir wissen von den Virologen und von den Experten.
Sie haben gerade die Parteien ganz freundlich aufgezählt. Eine haben Sie vergessen. Deswegen frage ich mal, weil Sie gerade sagen, alle rücken zusammen. Rückt die AfD mit?
Naja, in Sachsen beispielsweise hat sie eine Sondersitzung des Landtags dort beantragt, um den Sächsischen Landtag in eine Art Virenschleuder zu verwandeln. Später sind dann einige ihrer eigenen Abgeordneten nicht gekommen, weil sie wahrscheinlich selber Schiss hatten vor dem Irrsinn, den sie da anrichten. Wir sehen ja gerade die Gesinnungsgenossen der AfD dort, wo sie regieren, Bolsonaro in Brasilien, der verleugnet einfach den Virus und tut so, als ob das irgendwie eine Verschwörung wäre, als ob es den nicht gäbe. In den USA, der Trump, der hat die zuständige Behörde einfach weitgehend geschwächt und abgewickelt. Wenn man immer sieht, wenn er im Fernsehen auftritt, wie neben ihm der oberste Experte steht, sich die Hand ins Gesicht fasst und nicht weiß, wo er hinschauen soll. In der Türkei Erdogan, also man sieht ja daran, wenn Populisten ein Land regieren, geht es dem Land nicht gut. Deshalb ist es gut, dass wir in einer Demokratie leben. Die Demokraten arbeiten zusammen. Und ich kann nur allen sagen, wir sehen ja in den Umfragen gerade, dass die Umfragen für die AfD zurückgehen. Das hat was mit der Ernsthaftigkeit der Situation zu tun. So ähnlich wie die Leute in der Krise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederentdecken, die vielleicht Zweifel hatten. So ähnlich geht es uns ja gerade auch mit den demokratischen Parteien. Mein Tipp, vergessen Sie das bitte nicht, wenn die Krise rum ist. Wahlen sind zu wichtig, um die Stimme wegzuwerfen, um damit zu experimentieren. Es geht um uns alle. Es geht um uns alle. Wollen wir, dass Fanatiker irgendwo was zu sagen haben oder nicht? Stellen Sie doch mal vor, die AfD würde jetzt in irgendeiner Landesregierung sitzen. Was für ein Desaster wäre das für das jeweilige Bundesland. Gut so, dass in Deutschland die Mehrheit der Menschen in der Mitte ist und demokratisch gesinnt ist.
Jetzt sind die Themen der Stunde Stützung des Gesundheitssystems, Hilfen für die Wirtschaft. Welche Themen werden Ihrer Meinung nach dadurch in den Hintergrund gedrängt oder fallen sogar gerade hinten runter?
Naja, das eine habe ich schon angesprochen. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Für die gibt es einfach kein Schema F. Da ist natürlich klar, dass jetzt eben der Bundestag nicht normal tagen kann. Sie haben die Bilder ja gesehen mit dem Parlament, das eine Art Notparlament war. Das gilt jetzt für die Krise, aber sicherlich nicht dauernd. Wir haben die Schuldenbremse de facto außer Kraft gesetzt mit Ausnahmeregelungen, einen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro, die vollständig über neue Schulden finanziert werden, einen Stabilitätsfonds über staatliche Beteiligungen für Unternehmen, die KfW-Stützen, die Bonibremse. All das sind eben Dinge, die dazu beitragen sollen, dass unsere Wirtschaft nicht zusammenbricht, dass die Leute Geld haben und dass die Gesellschaft funktioniert. Aber danach, wenn die Krise rum ist, beginnen die Aufräumarbeiten.
Da ja, muss man schauen. Ja, bitte. Meine Frage war ja eine andere. Also von wegen, ich sag mal so, einer Ihrer Slogans zum Beispiel lautet ja, zwischen Umwelt und Wirtschaft gehört kein Oder. Und deswegen wäre meine Frage, vergessen wir jetzt vielleicht gerade Umweltthemen? Oder könnte es sein,
ja. Ja, ich könnte jetzt zynisch sagen, die CO2-Emissionen, die gehen gerade so runter wie schon lange nicht mehr. Aber natürlich nicht, weil wir die Wirtschaft ökologisch aufgestellt haben, sondern weil eben vieles zum Erliegen gekommen ist. Wenn die Krise rum ist, wird ein Teil der Aufgaben auch darin bestehen, unsere Wirtschaft, wenn wir sie neu aufstellen, unter Tüchtigen ökologisch auszurichten. Es kann jetzt nicht sein, dass wir wieder in alte Angewohnheiten zurückfallen nach dem Motto, Umwelt können wir uns jetzt nicht leisten.
Sie haben gerade schon gesagt, der Bundestag ist im Moment so eine Art Notparlament. Es ist ja im Gespräch, die Beschlussfähigkeit dieses Parlaments möglicherweise zu senken. Also bisher braucht man, um Beschlüsse treffen zu können, die Hälfte der Abgeordneten. Die müssen anwesend sein, also ungefähr 355. Und künftig soll ein gutes Viertel genügen, also 178. Was halten Sie davon?
Das diskutieren wir jetzt gerade, aber es ist auch klar, das Herz unserer Demokratie schlägt auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Ich finde, wir haben das heute gut hingekriegt im Eilverfahren mit dem Rettungsschirm von insgesamt 600 Milliarden Euro. Ich kann Ihnen sagen, das geht einem nicht leicht von der Hand. Solche Summen, die kann man sich ja in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Und jetzt werden wir in den Fraktionen beraten, wie wir das am besten machen. Aber das hat ja heute gezeigt, in der Krise funktioniert die Demokratie. Wir kriegen das hin, dass wir uns verständigen über die Fraktion hinweg, Regierung, Opposition, dass wir die Arbeitsfähigkeit und damit auch die Beschlussfähigkeit gewährleistet haben. Gehen Sie mal davon aus, auch das werden wir gemeinsam hinkriegen.
Ja, aber das heißt, sind Sie dafür, dass man es auf ein Viertel senkt oder nicht?
Das diskutieren wir gerade in der Fraktion, wie wir das machen, ob wir dafür eine Verfassungsänderung brauchen oder nicht. Ich tue mich immer sehr schwer mit Verfassungsänderungen, denn die Verfassung ist kein Abreißkalender. Die hat sich sehr bewährt. Wir haben eine der besten demokratischen Verfassungen der Welt, auf die wir zu Recht stolz sind. Das müssen wir schauen, ob es nicht auch andere Wege gibt. Aber gehen Sie auch da davon aus, die Opposition wird nichts blockieren, was die Arbeitsfähigkeit unseres Landes in Frage stellt. Vieles muss ja auch durch den Bundesrat, auch das haben wir super hingekriegt, die Zusammenarbeit, auch da großes Kompliment an alle Beteiligten im Bund und Ländern, funktioniert erstaunlich gut.
Karışacak aklımız, içimiz bir hoş olacak. Ölsek bile aşktan öleceğiz.
Dr. Zidikam Seni von der türkischen Sängerin Sezen Aksu. Habe ich es falsch ausgesprochen?
Cicam Seni. Cicam Seni. Ich werde dich entführen oder ich werde dich klauen.
Tja, da haben Sie auch schon gehört, wie unser Gast das mir beigebracht hat, wie man es richtig ausspricht.
Ist aber auch nicht ganz einfach.
Gebe ich zu, ich habe es versucht. Unser Gast heute ist Cem Özdemir. Herr Özdemir, warum haben Sie sich etwas von der Künstlerin Sezen Aksu gewünscht? Was bedeutet die für Sie?
Die bedeutet mir viel, auf mehrfache Weise. Zunächst mal persönlich. Ich habe, als ich meine Erzieherausbildung gemacht habe in Reutlingen in dem Kindergarten, das Anerkennungsjahr, hatte ich eine türkische Arbeitskollegin. Mein Türkisch war damals nicht besonders gut. Und sie schenkte mir eine Kassette. Das kennen viele moderne Hörer wahrscheinlich gar nicht mehr, eine Musikkassette.
Unsere schon noch.
Okay. Ich bekam eine Musikkassette von Sezen Aksu und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Manchmal hat man ja so Geschenke, wo man denkt, oh Gott, was ist jetzt auch das? Und ich habe die weggelegt und dachte so, oh Gott, furchtbar bestimmt. Und irgendwann hat es mich dann doch mal gejuckt und dann habe ich reingehört. Und ich dachte, wow, was für eine Power. Ich habe aber nicht alles verstanden. Dann fing ich an mit dem Wörterbuch. Damals gab es noch nicht irgendwie Google und so weiter und habe das nachgeschlagen. Je mehr ich mich vertieft habe, umso faszinierender waren die Texte und die Lieder. Jahre später war ich in einem Konzert von der Frau, von Sezen Aksu, und ich wurde ihr vorgestellt. Und ich habe ihr die Geschichte erzählt. Sie hat mich umarmt. Ich habe mir die Musikkassette signieren lassen. Ach. Eine ganz, ganz großartige Frau. Und jetzt sage ich Ihnen, warum sie so wichtig ist. Erstens, die hat einfach wunderbare Musik, das ist mal das Wichtigste für die Künstlerin. Aber auch ihre Texte sind toll. Viele schreibt sie selber. Und sie hat zu einem Zeitpunkt sich getraut, über Gewalt gegen Frauen und über eine weibliche Perspektive zu reden, als sich das viele noch nicht getraut haben. Dann hat sie zum Beispiel mal ein Gedicht von einem kurdischen Dichter und Politiker, der im Exil leben musste, in Schweden, vertont. Und in der Türkei wurde das eines der beliebtesten Lieder und Leute haben das Lied gesungen, gekauft, gehört, die wahrscheinlich, wenn man ihnen gesagt hätte, ihr hört da gerade ein Gedicht von dem Exilkurden, hätten das nie gemacht. Sie hat sich getraut, mit Hadis Alexiou, mit einer bekannten griechischen Sängerin zusammen ein Lied aufzunehmen. Also sie war auch Tabubrecherin und ich finde sie einfach ein großartiger Mensch. Ich gehe heute noch gerne in ihre Konzerte, es sind nicht mehr so viele wie früher. Und ist einfach eine tolle Sängerin, die vielleicht auch so ein bisschen hilft, das Bild, das man sie ja in Deutschland oft macht über die Türkei und über die Türken. Das sind alles tief verschleierte, unterdrückte Frauen. Die gibt es natürlich leider auch, aber es gibt eben auch die selbstbewusste Frauen. Sezen Aksu steht für diese Frauen, die die Frauen ermutigen, ermächtigen und sie stärken.
Und damit sind wir schon bei der Freiheit des Einzelnen. Wir sind damit bei Grundrechten, wir sind damit bei Menschenrechten. Und wir sprechen ja heute über die Folge der Corona-Krise im Privaten wie im Politischen. Deswegen möchte ich Sie mal darauf ansprechen, was wir da gerade erleben, ist ja eine massive Einschränkung der Freiheit des Einzelnen. Wie lange darf man so einen Ausnahmezustand aufrechterhalten?
Die Amerikaner sprechen von sogenannten Sunset Clauses. Das sind quasi Gesetze, die ein Verfallsdatum haben. Und ich würde sagen, für mich ist das Verfallsdatum das Ende der Krise. Dann muss es auch wieder zurückgehen mit den Regelungen. Da kann es gar kein Vertun geben. Ich bin froh darüber, dass das den Verantwortlichen nicht so leicht von der Hand geht, solche Dinge, sondern dass man sich sehr genau überlegt, was ist jeweils angemessen. Und so muss es meines Erachtens auch sein. Das sind Einschränkungen der Freiheit, aber jetzt schauen wir auch mal über die Grenze, was gerade zum Beispiel in Ungarn passiert. Da benutzt es einer, um aus seinem Land mehr oder weniger eine Diktatur zu machen und um die letzten Reste, die es noch gab an Demokratie, auch noch kaputt zu machen. Von daher muss man jetzt auch in der Europäischen Union sehr genau hinschauen, wer da im Windschatten der Krise anderes im Schilde führt. Und da erwarte ich glasklare Stellungnahmen, dass wir das nicht dulden.
Was ich nicht so glasklar finde, ist die Formulierung, das Ende der Krise. Wer legt das denn fest, wenn die Krise zu Ende ist oder dass sie zu Ende ist? Das Robert-Koch-Institut, die Bundesregierung?
Nein, das machen wir schon gemeinsam. Ich habe ja gerade gesagt, dass dadurch das wir jetzt nicht eine starke Partei haben, die überall regiert, sondern von den Grünen bis zur CDU, CSU, alle irgendwo regieren, in unterschiedlichen Koalitionen ist schon gewährleistet, dass es diese Kontrolle gibt. Und Sie sind ja auch da, Gott sei Dank, als Presse und treten uns gegebenenfalls auf die Füße oder sonst wohin. Und genau so muss es eben sein. Und wenn hoffentlich wir da aus dem Gröbsten raus sind, dann ist auch klar, muss das wieder alles zu normal zurückgedreht werden. Natürlich stellt sich auch die Frage, wie lange lässt sich so eine häusliche Quarantäne aufrechterhalten? Ab wann muss man die Maßnahmen auch wieder zurücknehmen? Das kann man jetzt, glaube ich, kategorisch nicht sagen. Aber die Frage kommt auf die Tagesordnung. Sie wird ja auch schon von Einzelnen gestellt. Auch da rate ich jetzt erstmal dazu, dass wir Vertrauen haben in die Verantwortlichen. Die haben das, glaube ich, bislang ganz gut gemacht und auch gezeigt, dass sie sehr verantwortungsvoll damit umgehen.
Sie sind ja Opposition. Sie können ja jetzt mal was sagen. Ich sag mal, 19. April, so wie es im Moment ja für diese Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen geplant ist, glauben Sie, das kann man aufrechterhalten? Oder glauben Sie, dabei wird
es bleiben? Das ist der Stand der Dinge. Und fragen Sie mich das nächste Woche nochmal, wie die Zahlen aussehen von den Erkrankungen, von den Todesfällen. Und dann werden wir das anpassen, nach oben oder nach unten, je nachdem, wie es aussieht. Das wäre jetzt, glaube ich, töricht. Schauen Sie schon, wenn Sie 2 Wochen zurückgehen, der Erkenntnisstand von heute verglichen mit von vor 2 Wochen unterscheidet sich. Wir haben schon auch heute und auch in den Gesprächskanälen, die wir haben, deutlich gemacht, wo wir finden, dass man mehr machen muss. Ich begrüße es sehr, dass Baden-Württemberg und das Saarland beispielsweise den Nachbarn im Elsass hilft, Betten zur Verfügung gestellt hat hier in Deutschland. Ich begrüße sehr, dass der Freistaat Sachsen in Italien hilft. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ich will nicht, dass Chinesen, Russen und andere jetzt hier vermeintlich helfen, sondern wir Europäer müssen nicht nur in unseren eigenen Ländern helfen, sondern es ist jetzt auch eine Bewährungsprobe für Europa. Europäische Solidarität ist jetzt auch gefragt. Denn so wie Sie mich vorher gefragt haben, was heißt es für den Klimaschutz, was heißt es für die Ökologie, werden wir uns nach der Krise auch fragen, was heißt es für Europa, für den Zusammenhalt auf europäischer Ebene. Auch das darf jetzt nicht Schaden nehmen.
Grundrechte kann man durch Verfassungsänderungen einschränken. Gut, es gibt Ausnahmen. Artikel 1, ne, der den Schutz der Menschenwürde garantiert, der hat eine Ewigkeitsklausel. Auch Artikel 20, der unter anderem das Recht...
Die unveräußerlichen Menschenrechte, so ist es.
Ja, ja, Artikel 20 auch, der das Recht auf Widerstand gegen eine Gefährdung, also auch eventuell gegen den Staat dann zusichert. Aber das lässt natürlich viel Interpretationsspielraum für den Staat wie für die Juristen. Was befürchten Sie in Hinsicht auf die Grundrechte, wenn wir denn dann aus der Krise mal draußen sind?
Ich befürchte, dass es Länder gibt, wo man den Weg zurück in die Normalität, die für manche Länder ja auch schon davor keine wirkliche Normalität war, dass dort die Herrscher das missbrauchen werden. Ich meine, schauen Sie sich an, was Netanyahu gerade in Israel macht mit dem Corona-Kabinett. Der Staatspräsident hat jemand anders eingesetzt mit dem Regierungsauftrag und der Parlamentspräsident, der sein Freund ist, schließt einfach das Parlament. Und solche Beispiele haben wir ja gerade en masse in der Welt. Das sind schon sehr besorgniserregende Nachrichten, dass sowas eben nicht nur in autoritären Ländern passiert, sondern auch Demokratien davor offensichtlich nicht gefeit sind. Da muss man jetzt sehr genau hinschauen und deutlich machen, die Corona-Krise ist keine Entschuldigung dafür, dass der ein oder andere sie für andere Zwecke missbraucht.
Also für Deutschland befürchten Sie da keine bleibenden Schäden für Grundrechte?
Nicht in Deutschland. Da bin ich guter Dinge. Wir haben Gott sei Dank eine Demokratie, die sich bewährt hat und die sich jetzt gerade in der Krise ganz besonders bewährt.
Und es ist Zeit für Ihren nächsten Musikwunsch. Them, die Band von Van Morrison, 60er Jahre. Oh, Don't Look Back haben Sie sich gewünscht. Das ist vom Debüt. The Angry Young Them, warum der?
Das ist einfach Wahnsinn mit Van Morrison. Tolles Lied. Gibt es ja auch verschiedene Versionen, Hooker und so weiter. Mir gefällt diese Version ganz besonders. Und das Lied ist halt klasse. Don't Look Back. Ich glaube, jeder kennt diese Momente, wo irgendwas passiert ist, was er sich anders im Leben gewünscht hat. Und das ist auch ein bisschen eine Grundhaltung. Blick nach vorne. Das Leben geht weiter.
Yeah. You cannot live on
Don't Look Back im Original von John Lee Hooker, hier in einer Version von Van Morrisons erster Band Them aus dem Jahr 1965. Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit dem Politiker Cem Özdemir, der gerade seine Corona-Infektion auskuriert, auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung ist. Herr Özdemir, können wir diese Krise eigentlich nutzen, um über wirtschaftliche Grundsätze nachzudenken?
Das sollte man. Wir danken gerade alle den Care-Berufen, die oft von Frauen ausgeübt werden, aber der Dank allein genügt nicht. Auch da gilt, dass wir uns danach endlich mal das, was wir uns immer wieder versprechen, dass wir die endlich besser einstufen, besser bezahlen, dass das ganz nach oben auf die Tagesordnung muss.
Schluss mit der Globalisierung, mehr lokale Wirtschaft?
Nein, das sicher nicht. Wir leben in einer globalisierten Welt. Nehmen Sie allein die Autos, die in meinem Wahlkreis eine wichtige Rolle spielen, in Stuttgart. Wir verkaufen die in die ganze Welt, weil sie eben auch gute Autos sind. Das werden wir auch weiterhin. Das zeigt, in der vernetzten Welt sind wir alle aufeinander angewiesen. Das ist das Gegenteil. Das ist das Gegenplädoyer zum Nationalismus. Internationale Zusammenarbeit in allen Bereichen, auch in der Gesundheit. Darum ist es ja so wichtig, dass in Tübingen beispielsweise, wo an dem Impfstoff geforscht wird, dass wenn wir den hoffentlich haben, dass der eben nicht nur für uns ist, sondern er ist für die ganze Welt. Wir wollen, dass alle genesen. Schauen Sie, wenn wir in Deutschland, was ich hoffe, halbwegs glimpflich rauskommen und durch sind, dann sind wir nicht global durch. Schauen Sie sich an, in Jemen, wo gar nichts mehr funktioniert, weil Saudi-Arabien mit seinen Verbündeten auf der einen, der Iran auf der anderen Seite einen Stellvertreterkrieg geführt haben. Nehmen Sie Syrien, wo Putin gezielt die Krankenhäuser mit seinem Verbündeten Assad hat bombardieren lassen, wo wir jetzt die ersten Fälle haben. Nehmen Sie die Flüchtlinge, wenn die alle nochmal jetzt massiv die Infektion bekommen, dann ist es für alle eine Gefahr. Also müssen wir in der Welt zusammenarbeiten. Wenn es eine Lehre aus dieser Krise gibt, dann die, dass wir uns Zonen der Unsicherheit in der Welt nicht mehr leisten können, sondern wir sind alle gefordert, uns zu kümmern. Das vor dem Hintergrund dessen, dass wir in den USA einen Präsidenten haben, der sich global zurückzieht, lieber alles Herrn Putin überlässt. Das ist jetzt auch die Stunde Europas. Europa muss sich jetzt stärken und wird künftig stärker gefordert sein.
Aber könnte es nicht trotzdem generell sinnvoll sein, wieder etwas mehr über lokales Wirtschaften, auch das Einzelne nachzudenken? Also eben nicht im Supermarkt die halbe Welt zusammen zu kaufen, sondern...
Ja, das ist ja was anderes. Das ist sicher richtig, dass wir uns informieren darüber, wo unsere Produkte herkommen, ob, wenn wir Fleisch essen, die Tiere artgerecht gehalten worden sind, dass wir gucken, sind die Produkte fair hergestellt worden. Wenn wir Klamotten kaufen, mussten da in Bangladesch Leute unter skandalösen Bedingungen oder anderswo in der Welt arbeiten. Das ist sicherlich richtig. Können wir lokale Kreisläufe stärken? Unbedingt. Aber wir werden jetzt nicht künftig deutsche Autos nur noch in Deutschland fahren. Wir sind eine Exportnation, wollen das auch bleiben. Das ist ja kein Widerspruch dazu, dass man gleichzeitig sich fragt, muss man jedes Produkt 365 Tage im Jahr beispielsweise haben? Oder kann man zum Beispiel auf den Saisonkalender schauen und feststellen, Mensch, wenn ich dieses Produkt zu jeder Jahreszeit zur Verfügung haben möchte, dann hat es eben ökologische Folgekosten durch entsprechenden CO2-Ausstoß.
Apropos CO2-Ausstoß, das wäre jetzt auch mal die Möglichkeit, unser Reiseverhalten zu hinterfragen, oder?
Also schauen Sie, was wir doch alle gerade feststellen ist, nicht jede Reise muss sein und nicht jedes Treffen muss sein. Beim Homeoffice geht deutlich mehr. Und jetzt wird auch das sicherlich etwas sein, wo wir nicht alles künftig per Homeoffice machen können. Der Bundestag wird schon auch künftig wieder normal tagen. Aber wir merken schon auch, dass da viel mehr möglich wäre, um unnötige Reisen zu vermeiden und um auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr zu tun. Also auch das Thema ist jetzt gerade was, was wir lernen. Voraussetzung dafür ist allerdings, das kriege ich jetzt ganz oft aus meinem Wahlkreis und von vielen Unternehmen zurückgespiegelt, gerade im Mittelstand, gerade im ländlichen Raum, dass die digitale Infrastruktur dafür natürlich auch erstklassig sein muss. Ich meine, es ist doch ein Treppenwitz der Geschichte, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, das sind wir in Deutschland, eine digitale Infrastruktur teilweise eines Entwicklungslandes hat.
Herr Özdemir, nochmal ein anderer Aspekt dieser Krise. Ein Psychologe schrieb vor wenigen Wochen, dass wir in der Corona-Krise viel Menschlichkeit, aber auch menschliche Abgründe erleben werden. Und siehe da, italienische Restaurants werden beschmiert, asiatische Mitbürger beschimpft und einer Nachrichtenagenturmeldung zufolge hat in einem Drogeriemarkt jetzt vor wenigen Tagen ein Kunde einen anderen mit einem Besenstiel verhauen, weil der den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat. Welches gesellschaftliche Klima spüren Sie gerade?
Ich bin jetzt in häuslichen Quarantäne, kriege jetzt natürlich nicht alles mit, was draußen passiert. Und wenn, dann eben nur über Ihre Arbeit, über die Medien. Das habe ich ja vorher auch gesagt, das macht mir große Sorgen, was sich da zum Teil in den häuslichen vier Wänden an Dramen abspielen kann. Deshalb sind wir alle auch gefordert in der Gesellschaft, dass wir uns umeinander kümmern. Vergessen wir aber auch nicht das andere, was gerade auch passiert, Gott sei Dank, dass auf einmal Nachbarn sich umeinander kümmern. Wenn ich darf, eine kleine Anekdote, die mich wirklich gerührt hat. Ich saß mit meiner Frau am Wochenende zusammen und wir haben uns unterhalten darüber, was wir uns wünschen an Essen, wo wir gerne essen oder was wir gerne essen würden, wenn die Krise vorbei ist. Und jeder hat was genannt und mir fiel ein Börek. Das ist eine Blätterteigspeise.
Mit Spinat gefüllt. Ne?
Kann mit Spinat gefüllt sein, mit Schafskäse. Manche machen es auch mit Hackfleisch. Da ich Vegetarier bin, ist das nicht so meins, aber gerne mit Schafskäse oder Spinat, genau. Gibt es verschiedene Weisen. Man kann es mit Zwiebeln und ohne Zwiebeln machen. Im Osten der Türkei die Kurden eher mit Zwiebeln, die Türken eher ohne Zwiebeln. Jedenfalls habe ich da irgendwie mich richtig reinfantasiert in diesen Blätterteig, weil meine Mutter macht das einfach ganz großartig. Ich weiß, Sie werden es mir jetzt nicht glauben, aber kurze Zeit später vor unserer Wohnungstür steht ein Teller mit Börek, weil die Nachbarin von unten Börek gemacht hat am Wochenende mit ihren Kindern. Und dachte, naja, die sind doch oben gerade in der Quarantäne, ich stell dir mal einen Teller vor die Tür. Unfassbar. Also so Sachen passieren eben. Mich rufen Freunde an und sagen, Mensch, muss man irgendwas für dich einkaufen? Und wenn ich mit meiner Mutter einmal am Tag telefoniere und mir ein bisschen Sorgen mache, wie es ihr geht, erzählt sie mir, wie viele Nachbarn geklingelt haben, gefragt haben, ob sie irgendwas mitbringen soll. Also auch diese Sachen passieren. Man lernt jetzt, die Spreu trennt sich vom Weizen, wir lernen uns neu kennen.
Was würden Sie sich wünschen, behalten wir uns bei?
Ja, die guten Dinge natürlich, dass wir uns umeinander kümmern, nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind, im anderen nicht die Herkunft sehen, im anderen nicht das Parteibuch sehen, im anderen nicht das Geschlecht, die Geschlechtsorientierung, das Einkommen, den Beruf sehen, sondern erstmal den Menschen sehen. Das wäre schön, wenn wir uns das ein bisschen erhalten könnten und gleichzeitig aber auch das nicht wegschauen, sondern das Hinschauen, dort wo es Abgründe gibt.
Und immerhin, wir haben ja jetzt auch eine neue Großkultur. Ne? Sagen sich wildfremde Menschen am Telefon, bleiben Sie gesund.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also das habe ich auch, bevor ich selber in die Quarantäne kam, habe ich das jedem Polizeibeamten gewünscht und allen, die an der Supermarktkasse arbeiten, weil das finde ich auch ganz spannend, wie man systemrelevant neu definiert. Ich meine, früher hieß systemrelevant, war klar, was einem einfiel. Jetzt ist eben auf einmal auch die Ladenverkäuferin systemrelevant. Der Lastwagenfahrer ist systemrelevant. Wahnsinn, was da gerade passiert.
Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, Herr Özdemir, und weiterhin gute Besserung.
Vielen Dank.
Die Redaktion der Sendung hat Rudolf Linzen. In der Technik war Dieter Holleck. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.